Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur Pfingstmontagsausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Am Tag der Aussendung des Heiligen Geistes, da lassen wir auch den Geist mal etwas schweben, feiern einen entfesselten Rory McIlroy, Lexi Thompson, die es spannend gemacht hat, deutsche Damen, denen am Ende 19 Inches zur K.O.-Runde fehlten und ein Generationenteam aus Thailand. Außerdem sprechen wir tatsächlich auch über einen Geist, nämlich über den, der stets verneidend und seinen Träger in Depressionen stürzen kann. Thomas Björn hat in seinem gerade erschienenen Buch darüber geschrieben und ja auch über sich selber aus dem Nähkästchen geplaudert. Das zum Ende der Sendung. Bevor wir dann in den etwas nachdenklicheren Teil kommen, begrüße ich erstmal unsere Expertin Desiree Wolf und gehe auf das sportliche Geschehen mit ihr ein. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und ein bisschen blasphemisch werden wir auch. Wir müssen mich gleich auch noch über Glücksbringer sprechen. Aber die haben Rory McIlroy offensichtlich geholfen bei der RBC Canadian Open am Ende mit 7 Schlägen Vorsprung auf das Feld, diesen Turniersieg da zu feiern. Seinen 16. insgesamt auf der PGA Tour, seine 6. nationale Open, die er in seiner Karriere gewinnt. Ja, und sich damit natürlich auch eine hervorragende Ausgangsposition nächste Woche für Pebble Beach schafft, wenn dann die US Open auf dem Programm stehen. Rory McIlroy, der war zum ersten Mal in Kanada am Start und wurde für seinen Sieg bei seiner Premiere natürlich entsprechend gefeiert am 18. Grün im Siegerinterview mit den Kollegen von CBS.
Yeah, just awesome. I mean, I said from the start I wanted to be aggressive. You know, I played with so much freedom yesterday and I just wanted to keep that going today and you know, tied for the league going out and playing with that freedom, it gives me so much confidence. You know, obviously this is a huge tournament to win, I'm very proud of myself, but, you know, going forward for this season, to play the way I did under the, you know, in a final round like this, yeah, I'm going to take a lot from this and, you know, excited for next week.
Eine 61 zum Abschluss dieses Turniers. Er hat lange auch mit der 59, vielleicht auch mit der 58 geflirtet, diese Serie. Das war eine Traum-Schlussrunde und er hat es gesagt, er hat befreit aufgespielt nach der letzten Woche, die ja dann eher zum Vergessen war.
Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, wenn du 2 Wochen vor den US Open dann einen Cut verpasst und Rory McIlroy heißt, ist das nicht unbedingt das beste Momentum, was du dann in ein Major-Turnier mitnehmen möchtest. Und insofern war es absolut die richtige Entscheidung, die Canadian Open da reinzunehmen. Und er sagt ja auch selbst von sich, dass er eigentlich besser spielt, wenn er im Schwung ist. Also wir sprechen ja öfter mal darüber, dass es eben die unterschiedlichen Herangehensweisen gibt. Spielt man jetzt in der Woche vorm Major, um im Fluss zu sein und da irgendwie gut rüber zu flutschen? Oder spielt man eben gerade nicht, um sich auszuruhen und mit voller Kraft, bla bla? Und Rory ist da offensichtlich jetzt auf der Schiene, dass er sagt, er will durchspielen lieber. Also was heißt durchspielen? Er hat ja davor auch Pausen gehabt, das ist ja nicht 10 Turniere am Stück, aber er möchte eben jetzt da nach dem verpassten Cut jetzt die Canadian Open spielen und das hat sich mal so, aber sowas von richtig ausgezahlt und das Momentum, was er da jetzt kreiert hat, das kann er wirklich mitnehmen nach Pebble Beach. Was er da gezeigt hat, ganz ehrlich, ich hab vorhin nochmal das Highlight-Video angeguckt, das ist so unfair, weil wenn das irgendjemand guckt, den Zusammenschnitt von Rorys Schlussrunde und im Prinzip von allen Nicht-Pars, die er gespielt hat, und die Bogies haben sie freundlicherweise auch weggelassen, da denkt ja jeder Außenstehende, ja und? Ist doch kein Problem, oder? Da machst du halt einen Ball aufs Grün und dann machst du ihn halt rein. Wenn das Leben nur immer so einfach wäre, aber Rory hat da echt, das war wie so eine Masterclass, die er da abgehalten hat am Sonntag. Und der mir am meisten leid getan hat, ehrlich gesagt, war Webb Simpson, der mit ihm im Flight gespielt hat und der immer nur zugucken musste, wie Rory diesen Platz einfach auseinandergenommen hat. Und Simpson stand immer so da und hat dann irgendwann auf dem Backline, hat er dann immer angefangen zu lachen, weil es einfach so, also wenn du dann als Kollege so eine absurd gute Runde mit anschaust, da weißt du halt auch, ja, Mai, ich hatte auch schon sehr, sehr gute Runden und heute halt nicht und wow, okay, gucke ich mal gerne zu, in Anführungszeichen.
Kann man wirklich so sagen, er hat den Platz auseinandergenommen, Tito Green eine großartige Leistung gebracht, aber im Prinzip klickte alles insgesamt in seinem Spiel. Das war eine perfekte Allround-Leistung an diesem Schlusstag und er hat sich ja auch über die Runden sukzessive verbessert. 67 zum Start, dann die 66, dann die 64 und gestern dann eben nochmal die 61. Bogies an der 16 und 18. Ja gut, bei dem Vorsprung, den er sowieso hatte, das fiel dann nicht mehr ins Gewicht. Platz 2, Shane Lowry und Webb Simpson bei minus 15. Die Serie ein bisschen hat Rory McIlroy aber vielleicht auch von einem Glücksbringer profitiert. Es gab ja ein paar Geschichten mit Glücksbringern zu ihm dann auch während dieses Turniers.
Ja, also einer davon ist möglicherweise sein Ballmarker gewesen. Das war am Sonntag dann nochmal so, dass ein Fan zu ihm kam, also gerade am ersten Tee stand und so ein bisschen an der Wasserflasche noch da irgendwie sippte und hat ihm eine One-Dollar, Canadian-Dollar-Coin angeboten, also ein Looney heißt es da. Und McIlroy hat gesagt, nee, brauche ich nicht. Hat in seine Hosentasche gefasst und hat ihm gezeigt, und dass er schon einen hat. Und dass er den schon am Dienstag eben bekommen hat und dass er die ganze Woche schon mit diesem Looney eben den Ball markiert hat und dass er den wohl auch über die Grenzen Kanadas hinaus mitnehmen wird als Glücksbringer oder wie auch immer. Und das ist natürlich eine nette Geschichte und illustriert das natürlich auch im Golf wie in vielen anderen Sportarten. Ja, das ist ja, was muss ja noch nicht mal Aberglaube sein, meine Güte. Ich ziehe auch manchmal Sachen an, wo ich denke, ja, als ich das Zimmer richtig gut gespielt habe, hatte ich das und das an und das ist natürlich Quatsch. Aber wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, ist alles erlaubt und der Looney hat auf jeden Fall ist ja auch nicht so oft zum Einsatz gekommen, weil er ja nicht so oft markieren musste. Es hat ja auch auf dem Putting-Grün, also nicht auf dem Putting-Grün, sondern auf den Grüns beim Putten ja durchaus in sehr beeindruckender Weise geklappt. Also da ist der meistens auch nur einmal zum Einsatz gekommen.
Und es passte ja gestern dann auch wirklich alles, auch vor allem dieser Raketenstart, den er da hingelegt hat. Erste 7 Löcher und da hat er 5 Birdies drauf gespielt. Das war aber auch nötig, weil das Leaderboard ja vor Start der 4. Runde ziemlich eng waren. 6 Spieler, die lagen nur einen Schlag auseinander. Also es hätte theoretisch in alle Richtungen gehen können.
Ja, also das sah nach einer total spannenden Schlussrunde aus und wenn da 3 Spiele in geteilter Führung sind, einer davon ist Rory McIlroy, also jeder weiß, glaube ich, dass ich ein totaler Fan von ihm bin, aber ganz realistisch gesehen muss das dann nicht zwingend bedeuten, dass er dann da und noch dazu in so dominierender Weise dann auf jeden Fall das Feld so anführt. Und insofern hat er da wirklich richtig, richtig losgelegt. Und ja, also wie ich schon vorhin sagte, mit diesem Highlight-Video, ich meine, allein an der 1, also das ist eine absolute Frechheit, was er da macht. Haut da einen Abschlag irgendwie raus, wirklich bis kurz vors Grün, so gefühlt. Macht dann noch so ein klitzekleines Chip-Pitchchen da irgendwie an die Fahne hin und spielt dann das Birdie und du denkst so, aha, ja, okay, klar, ganz einfach. Also damit ist schon mal ein guter Start gewährleistet, dann 2 gleich das nächste Ding hinterher. Er hat eben auch ausgespielt, dass, also es hat bei ihm wirklich, für so eine Runde muss im Prinzip alles klappen, es hat auch alles geklappt, aber er kann natürlich, wenn dann bei ihm die Drives klappen und er den Platz schon von der Länge her ziemlich zerlegen kann und dann auch noch das Putting klappt, dann ist praktisch jedes Loch eine Birdie-Chance, wenn du so bist, oder also jetzt nicht jedes, aber so in Theorie. Und der hat es wirklich so ausgespielt und das hat nur ganz, ganz selten nicht geklappt. Unter anderem eben an der 16 bei dem Par 3, wo er dann im Bunker gelandet ist und dann letztendlich dieses Bogey kam, was dann das gefährdet hat, worauf er sich dann auf der Mitte der Back 9 dann neu fokussiert hat, nämlich die 59, die drin gewesen wäre. Und also das Bogey an der 16 mit dem Bunker, der hat ihn da dann gestoppt. Da hat er das Paar auch nicht mehr retten können und da war dann so ein bisschen, naja, der Flow weg, hätte man denken können. Ja. Kann man aber natürlich auch dann einfach an der 17 dann wieder mit dem Eagle weiterspielen.
So hat er es ja gemacht. Gut, an der 18 kam dann nochmal ein Bogey. Aber mein Gott, ob jetzt 58, 59, 61, völlig egal. Es ist auf jeden Fall am Ende eine Summe von 258 Schlägen gewesen und das ist sein bisheriger Rekord auch auf der PGA Tour. 262 hatte er vorher mal gespielt, als er Fünfter wurde bei der BMW Championship. Das war sein niedrigstes Resultat im letzten Jahr. Aber naja, gut, ist jetzt auch nur für die Statistikfreunde unter uns übrigens das gleiche Ergebnis, 258 Schläge hatte auch Matt Kuchar bei der Sony Open in Hawaii in dieser Saison schon gespielt. Also das sind die niedrigsten Runden, die je gefallen sind. Desiree, weißt du, wer der letzte Spieler auf der PGA Tour war, der in der Woche vor einem Major am Ende dann auch das folgende Major gewonnen hat? In der Woche vor dem Major gewonnen hat und dann auch das Major gewonnen hat, so muss es heißen.
Ach nee, das, da bin ich ganz schlecht.
Keine ist einfach, Ahnung. Ist ganz einfach.
Rory McIlroy?
Richtig, 2014. Ist schon ein bisschen her.
2014?
Ja.
Ich stehe gerade total auf dem Schlauch.
Das war sein letzter, Rory McIlroy war es.
Ach so, das hat gestimmt. Ja, ja. Ich dachte gerade, nein, also eine andere Möglichkeit hatte ich jetzt gerade nicht.
Das war sein letzter Sieg. Damals hatte er das WGC FedEx St. Jude Invitational in der Woche vor der PGA Championship gewonnen.
Ja, okay, jetzt bin ich wieder da. Ich dachte, ich wäre falsch gelegen.
Nein.
Ja, also das ist auch bei Rory tatsächlich so, wenn der mal ins Rollen kommt, dann kann sowas auch tatsächlich passieren. Generell bin ich ja jemand, der sagt, naja, so Siege so zwei Wochen hintereinander sind ja dann doch, also da kommt irgendwie so ein bisschen die Statistik bei mir dann durch, also mathematisch gesehen eher unwahrscheinlich, wobei es auch Quatsch ist, das stimmt jetzt eigentlich auch wissenschaftlich gar nicht. Kann natürlich genauso passieren, aber bei Rory ist es wirklich so, dass der dieses Momentum braucht, dass er dieses ins Rollen kommen braucht. Und das heißt, es ist nicht verpflichtend, dass da nächste Woche in Pebble Beach alles so laufen wird wie in dieser Woche, aber es ist auf jeden Fall ein super Gefühl, was er jetzt mitnehmen kann. Und ich traue ihm da durchaus zu, dass er die Dämonen da so ein bisschen besiegen kann. Das würde noch gar nicht mal zwingend heißen, dass er die US Open jetzt gewinnen muss. Aber er hatte halt nach seinem US Open Erfolg vor Jahren jetzt dann doch echt viele verpasste Cuts und also wirklich äußerst unterdurchschnittliche Performances, nennen wir es mal so, für seine Verhältnisse bei den US Open gehabt. Und insofern wäre jetzt ein sehr, sehr gutes Turnier in Pebble Beach, wie auch immer es dann endet, wäre, glaube ich, schon auch so für ihn ein guter Kick einfach, das mal wieder so ein bisschen auf die positive Seite zu ziehen.
Zweiter Saisonsieg für Rory McIlroy nach dem Memorial, beziehungsweise nach dem Players Championship Memorial, das war ja eher zum Vergessen, das war einer von wenigen Cuts, die er in diesem Jahr verpasst hat. 13 Turniere gespielt, 10-mal Top 10 und 2 Siege seiner Ausbeute. Also das kann sich wirklich sehen lassen und wir hören mal, was er selber über den Sieg auf der Pressekonferenz gesagt hat.
Delighted to be sitting up here. It started off as a good week. I really was very glad to add this tournament to the schedule, especially after missing the cut last week at Memorial. I did a little bit of extra practice over the weekend. Felt like my game was a little better coming in here, and then saw some really good signs over the first couple of days. Played nicely, got myself into position or thereabouts. I think I was 5 off the league going into the weekend, and then yesterday. I felt really comfortable with my game and I played aggressively, was sort of swinging very freely, shot that 64 to get myself tied for the lead today. And I think what I'm proudest of is still playing with that freedom today, going out, being tied for the lead, and just, putting my foot down and really making this tournament mine.
Was würdest du ihm denn jetzt raten? Wie hält er denn diese Freedom, diese Freiheit, die er sich da selber auch immer wieder attestiert hat, dann über die nächsten paar Tage, bis es dann Donnerstag in Pebble Beach geht, aufrecht?
Ja, da brauche ich ihm, glaube ich, nichts zu raten. Rory ist alt genug, um zu wissen, wie er sich da jetzt fit hält. Der wird jetzt nach Pebble Beach fahren, wird sich natürlich mit dem Platz da jetzt auch erstmal nochmal wieder vertraut machen. Ist ja nicht so, dass er den noch nie gespielt hätte. Aber das ist einfach jetzt eine Sache, die Dosierung zu finden. Er kann jetzt nicht einfach 3 Tage Pause machen und sagen, hey, war doch super. Aber er kann es jetzt relativ locker angehen. Er hat ja vor diesem Turnier extra Practice nochmal gemacht, hat er ja gesagt. Und das wird er jetzt vor Pebble Beach einfach, du wirst es durchziehen letztendlich. Du wirst natürlich jetzt nicht auf volle Pulle gehen, um nicht alle Kräfte zu verballern. Aber ich denke, dass er da einfach jetzt diesen Fluss mitnimmt und im Spiel bleibt. Und das ist ja auch jetzt rein reisetechnisch nicht die Überstrapaze und da kann er, glaube ich, wirklich ganz entspannt dann rangehen. Ich bin sehr gespannt. Pebble Beach ist jetzt nicht der Platz, wo ich sagen würde, es ist ein totaler Rory-Platz. Also nicht, dass er den nicht spielen kann, um Gottes Willen, Rory kann jeden Platz spielen, aber also er wäre jetzt normalerweise nicht meine erste Wahl für den Turniersieg, sagen wir es mal so, aber es wird auf jeden Fall wahnsinnig spannend werden, wenn du dann noch guckst, wer da natürlich sonst noch aufschlägt. Natürlich haben wir dann Brooks Koepka wieder äußerst gefährlich, ist wieder Major, also ist der ja natürlich auf jeden Fall wieder zu beachten. Ich bin sehr gespannt, was Tiger machen wird, ich bin auch sehr gespannt, was Phil Mickelson machen wird, der sich auf Pebble Beach ja auch schon vorbereitet hat, inklusive seinem Hinterhofausritt da bei Jim Nantz. Also da gibt es dann so viele Spieler, die da natürlich ihm da Paroli bieten wollen. Ich würde ihm jetzt dann nicht den Turniersieg nächste Woche da schon andichten jetzt, aber ich glaube, dass das Wichtigste für ihn immer noch ist, diese Überzeugung zu haben, hey, das klappt und ich habe jetzt ein super Turnier gespielt, ich habe mich im Laufe des Turniers verbessert und was ich immer das Wichtigste finde bei Rory, ich hatte keinen Ausfalltag. Es ist ja bei ihm ganz oft so, dass er, na, was heißt ganz oft, aber wir haben schon öfter gesehen, dass er bei einem Turnier an einem der ersten beiden Tage, gerne auch mal schon am ersten Tag, nicht so richtig in den Start kommt, nicht so richtig in Schwung kommt, wollte ich sagen, und in Schwung sowieso beim Golf, und dann eine richtig schlechte Runde über Tage kompensieren muss. Und dann spielt er 3 Tage tolles Golf, aber hat also wirklich echt Mühe, da dann überhaupt vorne ranzukommen. Und bei diesem Turnier war es ja nun wirklich mit einer 67 am Start dann absolut okay. Und dann diese Verbesserung über 4 Tage, ich glaube, da kann er einfach so viel gutes Gefühl mitnehmen. Und das gute Gefühl ist das A und O für ihn. Und ich glaube, jeder weiß, wenn das bei ihm klickt, dann ist das einfach sehr, sehr beeindruckend. Und dazu jetzt nur ein Halbsatz jetzt vorausgreifend auf das Thomas Björn Buch. Er hat auch mal sich am Rande dann zu Rory McIlroy geäußert und im Sinne von Rory ist praktisch so talentiert und der kann so unglaublich vieles golferisch und hat so viel im Köcher, dass es praktisch schwierig ist, dass durchzuhalten, also da dann mental dran zu bleiben und fokussiert zu bleiben, weil man dann praktisch das auch tendiert, das zu verschludern irgendwo. Und das wird eben Roy jetzt versuchen, genau nicht zu tun nächste Woche. Und dann haben wir da, glaube ich, eine ziemlich spannende Sache am Laufen.
Und 2 Statistiken und 2 Werte, 2 Zahlen, 2 beeindruckende Zahlen, die kann ich euch dann auch nochmal mit auf den Weg geben. Strokes gained off the tee 6,912 für Rory und tee to green 15,260. Also wenn das keine Zahlen sind, die dann auch für nächste Woche Selbstvertrauen geben, die Eindruck machen auch auf die Konkurrenz, dann weiß ich auch nicht. Gucken wir mal, was ab Donnerstag dann in Pebble Beach dort geboten wird. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es um weitere Spieler, die natürlich auch in dieser Woche bei der Canadian Open für Furore gesorgt haben. Und Stefan Jäger, der kommt da auch noch vor, denn auch der hat eine wirklich starke Platzierung gespielt bei diesem Turnier in Kanada, dank seiner sehr, sehr guten Schlussrunde.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die Mein Sportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
ABC Canadian Open hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Wir haben eben schon ausführlich über den Erdrutschsieg von Rory McIlroy dort in Hamilton in Kanada gesprochen, aber wir können auch nicht ganz loslassen, denn auch die Konkurrenz hat natürlich diese beeindruckende Leistung von Rory McIlroy verfolgt, sich entsprechend auch geäußert in Interviews und via Social Media, und auch große Konkurrenten von Rory McIlroy dann nächste Woche in Pebble Beach um den Sieg bei der US Open haben sich auch geäußert, waren ja ein paar am Start, die sich da durchaus was ausrechnen können und auch ausrechnen, Dustin Johnson zum Beispiel oder auch Justin Thomas, beide geteilte 20. am Ende geworden bei diesem Turnier, und Desiree, Justin Thomas, der hat indirekt den Hut gezogen, natürlich vor Rory McIlroy, was auch zeigt, wie ehrfürchtig ist vielleicht das falsche Wort, aber wie respektvoll dann auch Rory gesehen wird von den Konkurrenten.
Ja, das ist, also ich würde durchaus sagen, dass es nicht indirekt war. Er hat es sehr offen auf Twitter formuliert. Er hat eben, wow, Rory, that'll work, getwittert, what a dominating performance this weekend. Und dann eben, und das ist ein sehr aufschlussreicher Satz, finde ich, guess he still is struggling closing, huh? Und dann natürlich so ein Zwinker-Emoji. Und hat ihm dann gratuliert und bezieht sich eben damit darauf, dass das, also ich glaube, die Golfkollegen untereinander das auch nicht mögen, wenn man Leute jetzt auch eben in der Spitzenklasse der, sagen wir es mal, der Top Ten der Welt oder auch vielleicht, da können auch noch mehr dazu, wenn man denen dann sozusagen von der Berichterstattung her unterstellt, dass sie nicht in der Lage sind, Turniere durchzuziehen, weil einfach jeder von denen weiß, wie schwierig das ist und dass das halt auch einfach nicht immer klappt, dass man das nicht immer erwarten kann. Und Justin Thomas, dass er sich da so dermaßen positiv äußert, hat mich fast ein bisschen überrascht. Also der ist da sehr ehrlich und das ist einfach, das ist viel wert. Weniger überraschend ist dann natürlich, dass Luke Donald, der natürlich Rory schon von Kindesbeinen an quasi kennt, der auch mitgefiebert hat und dann natürlich getwittert hat, hey komm, jetzt mach die 59, und dann hat er sie nicht gemacht und hat gesagt, egal, trotzdem super geil und überhaupt. Also da ist ein großer Zusammenhalt da, weil die Jungs alle wissen, dass wenn du so Tage hast, dann läuft's, und dann, ja, wie ich vorhin bei Webb Simpson gesagt habe, es ist natürlich nicht zwingend so, dass man sich da mitfreut, weil man natürlich schon gerne selber Erfolg gehabt hätte, aber ich glaube, man kann das sehr, sehr respektvoll honorieren, was da an so einem Tag dann abgeht bei demjenigen, der den Platz da so zerlegt. Und Justin Thomas ist dazu prinzipiell auch in der Lage, jetzt nicht an diesem Wochenende, das kann aber übrigens nächste Woche dann schon wieder kommen. Und insofern ist dieser Respekt, den finde ich ganz, ganz wichtig, und das ist was ich auch an dieser Sportart sehr schätze, dass da ganz wenig Trash-Talk eigentlich gibt, außer wenn wir da Phil Mickelson und Tiger irgendein Event aufsetzen müssen.
Das ist dann aber auch ein bisschen gewollt und ein bisschen krampfhaft, ja. Unter Umständen, wenn es denn überhaupt stattfindet bei The Match. Da war ja nicht so viel Trash-Talk, da hatten sie ja irgendwie nach den ersten drei Löchern schon keinen Bock mehr miteinander zu sprechen. Mal gucken, wie es bei möglichen Neuauflagen sein wird, ob sie dann vielleicht ein etwas besseres Drehbuch kriegen. Da wird vielleicht in Hollywood der ein oder andere Gagschreiber noch engagiert. Vorstellbar ist, glaube ich, in dem Bereich alles.
Ja, das stimmt allerdings.
Gucken wir lieber auf den Sport und auf das, was auch noch neben der Trophäe und der Siegprämie bei der ABC Canadian Open auf dem Programm stand. Es gab nämlich auch noch Plätze für The Open zu gewinnen, und da hat vor allen Dingen einer ja ein großes Interesse dran gehabt, der es am Ende dann auch geschafft hat, sich tatsächlich für das Heimspiel bei ihm, muss man ja sagen, in Royal Portrush dann zu qualifizieren. Das war Graeme McDowell. Der und Adam Hedwin, die haben sich nämlich die Startplätze für The Open geholt. Hedwin, der Kanadier, der Lokalmatador, als Sechster. Er hat es damit auch natürlich wieder nicht geschafft, als Heimspieler dann das eigene Turnier zu gewinnen. 65 Jahre warten die Kanadier schon darauf, dass einer der Iren mal ihr eigenes Turnier gewinnt. Müssen sie noch ein bisschen länger warten. Aber Adam Hedwin darf nach Royal Portrush, und Graeme McDowell auch. Und für den ist es natürlich was ganz Besonderes.
Ja, und also das ist das, also ich wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass es mich mehr gefreut hat als der Sieg von Rory McIlroy, aber es kommt dem schon ziemlich nahe, weil Graeme McDowell ist wirklich, das ist sein Heimatplatz, das ist seine Hometown. Und er sagt selber, er hat den Platz 300 bis 500 Mal gespielt irgendwie in seinem Leben, und wenn es überhaupt reicht, würde ich übrigens sagen. Und es ist natürlich dann, wenn du jetzt nicht so platziert bist, dass du sowieso qualifiziert bist jetzt für die Majors, ist es dann halt wirklich ein Geeier, wenn du da dann diese Open-Qualifikation bekommen musst und du möchtest die halt haben. Ich meine, Graeme McDowell ist selber Majorsieger, und da dann zu spielen, das ist hat eine unglaubliche Bedeutung. Das ist so wie, was weiß ich, im Fußballfinale der Horm oder sonst irgendwas, dieser ganze Kram. Und dann bist du aber eigentlich in jedem Turnier unter dem Druck, dir einen dieser Quali-Plätze zu erspielen. Und da spielst du dann halt auch meistens nicht besser, wenn du so auf Ziel spielen musst. Ich meine, grundsätzlich wollen die Turniere gewinnen sowieso, aber das wird jetzt bei Grammy McDowell vielleicht im Moment, obwohl er jetzt also wirklich sichtlich wieder viel, viel besser drauf ist als in vergangener Zeit, vielleicht nicht unbedingt klappen, aber er kann eben auch jetzt auf dem Weg zu den Open hin befreit aufspielen und muss nicht bei jedem Turnier dann wieder denken, oh, ich musste einen der vordersten Plätze kriegen, damit ich diese Open-Quali kriege. Und insofern wird er sich da deutlich mehr drüber freuen, noch als der gute Adam, der sich natürlich da auch strahlend hingestellt hat mit seiner Open-Fahne, die er da gekriegt hat als Gimmi. Aber für Grammy McDowell ist das eine tolle Sache und ich würde ehrlich gesagt auch nicht ausschließen, dass der dann wirklich eine Rolle spielt bei den Open, weil Royal Portrush ist ein Platz, den du schon bewältigen musst und da ohne Kniffe und ohne Spielinstinkt hinzugehen, ist, glaube ich, nicht förderlich. Und auf der Umkehrseite, wenn du das dann so hast und wenn du auf dem Platz so zu Hause bist, kann das schon sein. Also da muss natürlich dein Golfspiel trotzdem jetzt passen von der Form her. Aber wenn das zusammenpasst, kannst du da richtig weit vorne landen. Insofern, ich freue mich sehr, McDowell da zu sehen.
Vor allen Dingen, es ist Linksgolf. Da kann sowieso alles passieren. Wenn das Wetter nämlich entsprechend reinschlägt, dann sind natürlich dann auch die, die in diesen Bedingungen aufgewachsen sind, auch wenn sie dann lange in Amerika gespielt haben, doch vielleicht irgendwo so ein bisschen im Vorteil. Und wenn es auch nur psychologisch ist, weil man dann eben auch sagt, ja, das ist vielleicht unser Wetter, da können wir gut mit um. Werden wir alles sehen, werden wir alles verfolgen, natürlich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Nicht mit dabei, Sebastian Munoz, der Kolumbianer, der hat es knapp verpasst, die Open-Qualifikation zu erreichen. Der ist nämlich geteilter Elfter geworden. Er hätte in den Top 10 landen müssen, dann hätte er auch noch ein Ticket gekriegt. Und er hat alles dafür getan, dass zumindest fast zu erreichen. Eine 64 gespielt auf der Schlussrunde, sich um 32 Plätze nach oben gespielt, am Ende knapp geschlagen, bitter für ihn natürlich, dieses Ticket dann nicht gekriegt zu haben. Aber, wo wir bei gut platzierten Spielern sind und auch Spielern, die richtig Boden gut gemacht haben auf der Schlussrunde, Stefan Jäger, 24 Plätze nach oben, geteilter 14. Eine 66 am Sonntag. Der kommt so langsam in Tritt, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist sehr, sehr schön mit anzusehen. Er hatte 2 71er Runden am Donnerstag und am Samstag, aber eben auch am Freitag schon, wo es ja um den Cut dann auch geht, eine 64. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, fand ich wirklich toll. Und dann am Sonntag eben die 66 durchzuziehen, das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Hat ihn da auch dann verdient nach vorne gespült auf dem Leaderboard. Er hat da Leute überholt, wie zum Beispiel Mackenzie Hughes. Das ist einer, der ist nicht so oft bei uns namentlich genannt wird, aber von der kanadischen Fraktion, die da natürlich sich noch ausgerechnet haben, eventuell weiter nach vorne zu kommen. Und der zum Beispiel hat also wirklich eine schlechte Schlussrunde gespielt mit einer 71 und ist dann noch zurückgefallen. Stefan Jäger hat ihn da überholt und sich sehr, sehr gut platziert. Das wäre ja auch, also das war im Prinzip, ja gut, 2 Schläge weg. Natürlich, das 2 Schläge sind im Golf viel, aber von der Open Qualifikation dann und das ist eine tolle Sache und insofern freut es mich, dass Stefan Jäger in der Lage war, das durchzuziehen. Im Unterschied ein bisschen zu Alex Shaker, der leider den Cut verpasst hat. Der war jetzt irgendwie nicht in der Lage, mit 70 und 69 dann die Cutline zu überschreiten und ist dann ausgeschieden, so wie übrigens auch Luke Donald, von dem wir vorher schon gesprochen haben, 69, 71 und auch Sergio Garcia, der jetzt zum Beispiel keine Probleme hat mit einer Open-Qualifikation, der dann natürlich sowieso das Invite hat als Major-Sieger, der hat auch mit 71, 70 an den ersten beiden Tagen da irgendwie gar nicht Fuß fassen können. Also da gab es das durchaus prominente Cut-Opfer. Aber Stefan Jäger, wirklich Chapeau, fand ich toll. Ist eine super Platzierung, geteilter 14. Platz, da kann er super drauf aufbauen.
Über eine ganz knapp verpasste Chance reden wir auch gleich noch über deutsche Damen, wenn wir auf die European Tour kommen. Vorher lassen wir aber nochmal Rory McIlroy zur Canadian Open was sagen. War ja sein allererster Auftritt bei diesem Turnier, aber wird bestimmt nicht sein letzter gewesen sein nach diesem tollen Sieg.
Yeah, I mean, it means a lot. I mean, even I'm just looking at some of the names, even on just this side of the trophy. Sam Snead, Bobby Locke, Arnold Palmer, Tiger Woods, Nick Price. I mean, some of the greats of the game have won this this trophy. So for me to put my name on it is something I'm very proud of. And yeah, I think it's, you know, you're not, you know, if you're playing in a tournament, you're coming here to try and win. You know, you're coming here to, you know, play as well as you can. And, you know, sometimes guys play better than you and you don't win. But I think the objective anytime you come to play a tournament should be to try and lift the trophy at the end of the week. And that was my objective all week, you know.
Also er hat es sich vorgenommen und er hat es am Ende auch durchgezogen und ich bin mir relativ sicher, der kommt im nächsten Jahr wieder, wenn es denn mit seinem Schedule dann zusammenpasst. Aber ich glaube, da lässt er sich bestimmt nicht lumpen. Das scheint was zu sein, was ihm durchaus liegt und vor allen Dingen auch das Publikum. Wir haben es ja am Anfang gesagt, das ist was, was natürlich so ein Golfer auch unheimlich pusht und letztlich auch dazu bewegt, wiederzukommen.
Ja, und er hat selbst letztendlich auch geäußert, dass natürlich die Canadian Open wahnsinnig davon profitieren, von dieser Änderung des Schedules und von da, also es gibt viele Turniere, die natürlich davon profitieren, dass sie in der Woche vor einem Major stattfinden, weil sie dann so als Sprungbrettturniere sich da platzieren können und die Canadian Open waren vorher woanders im Schedule und hatten diese Position nicht und Rory hat eh schon prophezeit an anderer Stelle in der Pressekonferenz, dass das Turnier auch noch prominenter besetzt sein wird in Zukunft, weil es jetzt einfach sich natürlich als toll rausgestellt hat, weil da eh schon viele Top-10-Spieler da waren und insofern mache ich mir da gar keine Sorgen um die Zukunft des Turniers. Ich würde noch gerne zwei Namen featuren aus den Top-10 der Ergebnisse. Zum einen zuerst Danny Willett, weil der hat wiederum also Durststrecken ohne Ende in letzter Zeit gehabt, ist jetzt so seit einiger Zeit wieder so ein bisschen besser in Tritt. Und diese Woche war es deutlich besser, also ein bisschen besser, hat 4 Runden in den 60ern gespielt, 66, 68, 69, 67, also eine super konstante Leistung. Und insgesamt eben der geteilte 8. Platz, also eine Top-10-Platzierung, das ist ganz großartig, geteilt mit Graeme McDowell und Henrik Stenson übrigens. Und ich glaube, Danny Willett, das wurde auch von anderer Stelle honoriert, also auch von Kollegen, die gesagt haben, hey Danny, gratuliere, weil das ist jetzt wirklich mal wieder eine stabile Performance. Und auch sehr spektakulär war Sungjae Im, der auf einem alleinigen 7. Platz gelandet ist und der eben am ersten und am letzten Tag eine 64 gespielt hat. Der hatte nur am Samstag leider am Moving Day irgendwie das mit der Richtung falsch verstanden. Sorry, soll jetzt nicht respektlos sein, aber hat eine 73 gespielt und sich da echt weit nach hinten zurückfallen lassen, um dann am Sonntag wieder so richtig aufzudrehen. Und das ist für diesen jungen Spieler einfach, der hat auch ganz, ganz, ganz offensiv da gespielt und hat da tolle, tolle Schläge gezeigt. Also die beiden sind meiner Ansicht nach noch wirklich erwähnenswert. Und also da war ich schon beeindruckt, einfach was der Junge da aufs Parkett gelegt hat.
Und wir gucken jetzt gleich bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de rüber nach Portugal, Golf Sixes in Cascais. Dort gab es nämlich dieses neue, relativ neue Format auf der European Tour, Matchplay-Format im Team und da war auch ein deutsches Damenteam mit dabei. Am Ende hat es nicht für den Weg raus aus der Gruppe geklappt, aber es hat nicht viel gefehlt. Es war wirklich eine Millimeter-Angelegenheit. Darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf die European Tour und auf die Golf Sixes. Dieses Team-Event über 6, maximal 6 Löcher pro Spiel oder pro Paarung. Das ist jetzt unser Thema. Es waren 16 Teams mit am Start, aufgeteilt auf 4 Vierergruppen. Die Besten, die qualifizierten sich jeweils, die besten 2 aus jeder Gruppe, dann für die K.O.-Runde und da wurde dann im altbewährten K.O.-Format gespielt. Am Ende waren das letzte Team Standing, die beiden Thailänder Tongjai Jaidi und Pachara Kong Watmai, die holten sich im Sudden Death gegen die englischen Herren, gegen Tom Lewis und Paul Waring, den Sieg, gewannen dank eines Nearest to the Pin. Das wurde nämlich dann, um den Gleichstand nach 6 Löchern zu brechen, ausgespielt und da waren die Engländer ein bisschen weiter weg vom Loch als die Thailänder und damit der Sieg an die beiden Thailänder, die schlappe 30 Jahre trennen. Kon Watmai 20 Jahre, Tongjai Jaidi 30 Jahre alt, also könnten fast Vater und Sohn sein, wenn man ganz böse ist, schon fast Opa und Enkel. Aber so gemein sind wir nicht und wir gucken auch erstmal, bevor wir auf die Sieger nochmal eingehen, Desiree, auf unsere deutschen Damen, muss man ja sagen, die mit dabei waren, denn ein deutsches Damenteam hat die Farben der deutschen Mannschaft hochgehalten. Laura Fünfstück und Esther Henseley, zwei Damen, die ja auch auf der Ladies European Tour schon für viel Furore gesorgt hatten und die waren in die Gruppe C gelost worden, zusammen mit Australien, Frankreich und Wales und haben sich da sehr, sehr wacker geschlagen.
Ja, das war eine sehr, sehr gute Performance, haben da auch Werbung fürs Damengolf gemacht und insofern ist es wirklich wirklich einfach immer wieder toll zu sehen, wie die Damen da in den Herrenturnieren gut bestehen können und dass sie dann nicht in den Knockout-Stage gekommen sind, ist wirklich eine Millimeterentscheidung letztendlich gewesen, weil sie in den Playoff gehen mussten. Sie waren komplett gleichgestanden mit dem australischen Herrenteam und dann gibt's da als finalen Knockout, um die Entscheidung herbeizuführen, eben eine Nearest to the Pin. Und da hat Scott Hent dann den Abschlag, wie viel waren es, 19 Inches, glaube ich, näher als Laura Fünfstück an die Fahne gesetzt. Und damit dann die Nase buchstäblich wahrscheinlich eine Nasenlänge, etwas mehr vorne gehabt.
Kommt drauf an, wessen Nase, aber ja.
Ja, das stimmt allerdings. Aber das ist natürlich super schade, dass die Mädels da ausgeschieden sind, weil sie wirklich sehr gut gespielt haben und was sich dann eben auch Scott Hent nicht hat nehmen lassen. Er hat das wirklich honoriert, hat gesagt, super Golf, was die spielen, super Schwung. Und ganz ehrlich, wenn wir noch über weitere 6 Löcher hätten gehen müssen, hätten die wahrscheinlich auch gewonnen. Also insofern hat Scott Hent da durchaus seinen Respekt bekundet und ja, ich fand es super schade, weil es wäre natürlich toll gewesen, wenn ein Damenteam wieder im Knockout-Stage dann dabei gewesen wäre. War ja beim letzten Mal so, da hatten es die Engländerinnen geschafft und die sind eben dieses Mal auch leider ausgeschieden in der Gruppenphase. Und jetzt, waren dann die Herren unter sich letztendlich. Das war aber trotzdem auch spannend und generell ist das Format halt auch einfach cool.
Und cool fanden dieses Format und auch das ganze Turnier auch die beiden deutschen Damen, also Esther und Laura im Interview mit der European Tour. Das haben sie zu ihrem Auftritt gesagt.
Das ist natürlich super knapp, ein bisschen enttäuschend auch am Ende. Aber ich glaube, wir sind immer noch froh, dass wir hier spielen durften, dass wir dabei sein durften, die Jungs ein bisschen ärgern konnten. Vielleicht reicht es beim nächsten Mal für mehr, aber ja, insgesamt, glaube ich, sind wir sehr happy mit dem Ergebnis.
Ja, es war ziemlich windig. Also es hat sich auch ein bisschen anders gespielt als gestern im Pro-Am und damit musste man erstmal ein bisschen zurechtkommen. Aber ich glaube, wir haben eigentlich echt gut gespielt. Wir haben die Jungs ein bisschen auf Trab gehalten, würde ich sagen, und echt gute Schläge gemacht, gute Putts gelocht und können, glaube ich, viele gute Dinge hier mitnehmen.
And what positives are you going to take from today?
Ich glaube, viele gute Erfahrungen einfach. Wir haben beide, ich glaube, auch mit dem Ganzen drumherum glaube ich, ganz gut darauf reagiert und einfach probiert, das Beste draus zu machen, es zu genießen, Spaß zu haben. Und ich glaube, es ist einfach eine coole Erinnerung. Wir freuen uns, vielleicht dürfen wir ja nächstes Jahr wieder mit dabei sein.
Ich denke mal, nach diesem Auftritt sicherlich, Desiree, wir haben es ja schon gesagt, das war wirklich toll, das war wirklich Werbung, auch fürs Damengolf natürlich. Und vielleicht hat das ja auch so ein bisschen Sogwirkung dann für die Ladies European Tour.
Ja, das ist auf jeden Fall zu wünschen. Das ist sicher auch einer der Hintergedanken, wenn man jetzt die Ladies European Tour mit der European Tour koppelt. Was heißt koppelt? Also wenn man da eine Vermischung zulässt und die Damen brauchen da einfach diesen Rückenwind, die brauchen die Bekanntheit. Die Ladies European Tour ist die am schwächsten subventionierte Tour, die wir da haben. Und da krankt's ja schon, wir haben ja da auch schon in der Vergangenheit immer wieder drüber berichtet, an der Turniermenge. Also das sind durch die Sponsoren oder durch das Fehlen von vielen Sponsoren ist es zum Teil gar nicht möglich, dann konstant Woche für Woche Turniere abzuhalten. Und insofern ist es natürlich dann super, wenn die Damen dann auch bei den Herren mal mit auftiehen und da auch zeigen, hey, hallo, also wir können da durchaus auch gutes Golf spielen. Und du siehst ja auch, dass jetzt das Niveau jetzt auch nicht Lichtjahre von zum Beispiel der LPGA Tour entfernt ist, wenn eine Esther Henseleit dann mal flockig als Rookie zu den US Open geht und da im 30. Platz hat und sich da wirklich gut Fuß fassen und da wirklich gut Fuß gefasst hat. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so, dass die Damen, das Damengolf davon profitiert haben, auch wenn wir jetzt dann, wie gesagt, in der Knockout-Stage dann keine Damen mehr dabei hatten. Und die Herren wissen eh ganz genau, dass das nicht zu verachten ist, was da geboten wird.
Definitiv, aber nicht zu verachten war auch das, was die Thailänder geboten haben. Am Ende haben sie, ich hatte es vorhin gesagt, dann dank der Nearest-to-the-Pin-Entscheidung im Finale gegen die Engländer den Erfolg eingefahren, diesen Titel sich geholt und das haben sie auch gebührend gefeiert. Das sechste Loch lag nämlich oberhalb auf diesem Golfplatz, oberhalb eines Swimmingpools und den haben sie dann mal gleich genutzt. Das ist nicht der Sprung in den Teich, wie wir den ja auch zum Beispiel von diversen Turnieren auf der PGA Tour oder auch auf der LPGA Tour kennen. Es war dann ein bisschen sichereres Gewässer.
Übersichtlicher, ja. Also man hat den Boden zumindest gesehen und das Wasser war auch sehr sauber. Aber die haben natürlich da im Erfolg gebadet und das dann auch die Caddies noch mit reingeholt und war ja auch total verdient und ist halt, ich fand es wirklich, du hast vorhin schon angesprochen, 30 Jahre zwischen dem 20-Jährigen und dem noch 49-Jährigen JD und das ist dann toll, wenn das funktioniert und da kann natürlich der Jüngere vom Älteren profitieren und aber ich meine, diesen entscheidenden Nearest to the Pin hat JD dann durchaus den 20-jährigen Kollegen machen lassen und der hat das auch ganz, ganz cool gelöst. Also das war absolut, also kein nichts gibt's, nichts rumzudeuteln, dass dieser Sieg verdient war und dieses Bad im Swimmingpool war dann eben genauso erfrischend, glaube ich.
Das kann man auf jeden Fall sagen und die Temperaturen waren ja auch einigermaßen, auch wenn die deutschen Damen ja sagten, es war sehr windig, aber das war am ersten Tag. Der zweite Tag, der war dann ein bisschen auch vom Wetter her ein bisschen besser noch als der erste und im Grunde der passende Rahmen dann auch für den Sieg der Thailänder. Aber nicht nur dank dieses Sieges im Finale, insgesamt die Gesamtleistung, die sie dann ja auch in allen Runden und auch in der Gruppenphase gezeigt haben, das war schon echt, echt stark. Setzt sich dann natürlich auch bei so einem Kurzformat über sechs Löcher auch Erfahrung irgendwo durch, die Tongchai Jaidi ja auch haufenweise hat.
Ja, und da Erfahrung und vor allen Dingen Ruhe, dass man sich da nicht irgendwie beirren lässt und da haben die beiden, sind sie sich auch irgendwo letztendlich ähnlich oder konnten sie voneinander auch profitieren und ja, das ist dann einfach, ich glaube für den jüngeren Spieler, für Kongwat Mai ist das halt eine Riesengeschichte, weil also ich würde mich an seiner Stelle da sehr freuen, JD zusehen zu dürfen, wie er das so macht. Und JD wird wiederum, wenn es zum Beispiel um Länge geht oder irgendwie so, natürlich dann von seinem jüngeren Kollegen profitieren. Der ist es natürlich mit knapp 50 kein Longhitter mehr. Und insofern kannst du da Erfahrungen mit jugendlicher Frische in Anführungszeichen und Leistungskraft kombinieren. Und dann hast du eben da ein sehr, sehr schlagkräftiges Duo. Und die haben da wirklich, also in keiner Partie eigentlich Zweifel aufkommen lassen, dass sie da richtig super in Form sind und eben sehr, sehr gutes Team bilden. Es geht ja darum, im Team zu funktionieren.
Und das haben sie auf jeden Fall. Und insgesamt, das Turnier hat auch funktioniert. Wir haben es ja im letzten Jahr dann auch schon mal mehrfach besprochen. Eben diese Verkürzung auf maximal sechs Löcher macht das Ganze natürlich sehr telegen, macht das Ganze natürlich auch sehr übersichtlich und sehr einfach zu verfolgen. Und der Rahmen eben mit solchen Löchern, die dann oberhalb eines Swimmingpools angelegt sind oder der Musik, die dann eben auch spielt, macht es dann einfach moderner.
Genau, und das sind ja diese Innovationen, die wir bei den Golf Sixes immer haben und die das Publikum anziehen sollen, die natürlich da einfach auch Neuerungen reinbringen sollen. Keith Pelley als Chef der European Tour ist da einfach bekannt dafür, das zu fördern und es wird sicher auch immer Golfer geben, die da jetzt gar nicht so drauf stehen und die sich davon dann gestört fühlen oder aus der Ruhe gebracht fühlen und die werden dann halt einfach da nicht antreten, ganz einfach. Diese Golf Sixes kannst du ja nur mit einem relativ kleinen Feld spielen, das sind immer spezielle Turniere, aber dass es sie gibt, trägt dazu bei, dass die European Tour und auch eben die Ladies European Tour da einfach ein aufregendes, spannendes, anderes Format eben noch bieten kann. Und das ist es wert und ich finde auf jeden Fall, dass das weitergeführt werden soll, wird es auch und wir haben da dann einfach mal eine Abwechslung zum ganz normalen Turniergeschehen, nichts dagegen, dass man 4 Tage einfach jetzt als Einzelspieler über den Platz geht, aber so ein Format ist halt einfach eine riesen Abwechslung und ich finde schon, dass das dem Zuschauer da dann auch irgendwie, also gerade speziell, also am Fernseher auch, aber wenn du vor Ort bist, wenn du da wirklich zugucken kannst, werden da in Zukunft auch vielleicht noch mehr Zuschauer kommen, wenn man das jetzt so sieht, dass das einfach eigentlich sehr attraktiv ist.
Und begleitet wird das Ganze natürlich dann auch durch die hervorragende Social-Media-Arbeit der European Tour und das gibt dem Ganzen dann natürlich auch noch einen Rahmen und auch eine entsprechende Verbreitung. Aber von so einem Format kommen wir dann gleich mal wieder zum traditionellen Format, denn wir gucken ja auch noch zur LPGA Tour nach einer kurzen Pause. ShopRite LPGA Classic presented by Acer. In Galloway, New Jersey, gleich bei uns in der Sendung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Letzte Station hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zur LPGA Tour und zur ShopRite LPGA Classic in New Jersey. In Galloway wurde sie ausgespielt. Am Ende war Lexi Thompson ganz oben, minus 12 der Score der Amerikanerin. Sie schlug die amtierende, frisch gebackene US Open-Siegerin Yongjun Lee 6 um einen Schlag. Bei minus 11 landet die also am Ende auf Platz 2 und Ellie McDonald, die wird Dritte mit minus 9. Deutsche Damen auch ganz gut platziert. Desiree, vorher Lexi Thompson, müssen wir natürlich dann erstmal loben für ihren Auftritt, der ja dann auch jetzt nicht so einfach zustande kam, war ja dann doch etwas schwierig, die Bedingungen schwierig und sie hat sich ja selber am zweiten Tag bei diesem auf 3 Runden ausgelegten Turnier ja auch ein bisschen schwierig gemacht.
Die Bedingungen waren tatsächlich schwierig. Wir hatten natürlich da wirklich Wind, zum Teil 20 bis 30 Miles per Hour. Also da musste wirklich mit den Bedingungen gut zurechtkommen. Und Lexi Thompson hat eben am zweiten Tag diese 70 gehabt, die sie da ein bisschen zurückgeworfen hat und hat dann mit der 67 am Sonntag eben richtig Boden gut machen können, war aber durchaus dann so in der Mitte der Back Nine dann eben nicht mehr in Führung gelegen und hat 2 Bogies hinnehmen müssen auf 12 und 15. Und dass sie das dann umdrehen konnte mit einem Birdie auf der 16 und einem Eagle auf der 18 und mit diesem Eagle hat sie dann ja letztendlich um einen Schlag auch Yongjun Lee überholen können, das ist eben richtig beeindruckend gewesen und ich glaube, da kann sie auch absolut von zehren und drauf aufbauen.
Wir hören sie mal, was sie selber dann nach diesem Turniersieg gesagt hat, übrigens ihr Elfter auf der LPGA Tour.
Yeah, honestly, I knew coming into the day that I was going to play very difficult just because this golf course, it can get so windy. And as you saw, it's a lot of crosswinds and it was blowing probably 30 on some of those holes. So it was all a matter of just trusting my shots, trusting the lines and just letting the wind blow it back, really. You know, the bogeys on the back nine, they weren't bad shots or anything or bad bogeys, so you just have to let them go because you know there's a few birdie holes coming in.
Und das hat sie am Ende dann auch entsprechend genutzt und sich diesen Turniersieg eben geholt. Lee 6, die ja in der letzten Woche die US Open gewonnen hat, Desiree, die hätte ja Geschichte schreiben können. Nach einem Major-Sieg dann gleich ein Turnier zu gewinnen, sah ja auch gut aus. Ging ja auch mit einer Führung auf die Schlussrunde, aber irgendwo Lexi einmal sehr stark, aber Lee, bei der liest dann auch die Spannkraft wahrscheinlich so ein bisschen nach, wenn man ihre Rundenergebnisse anguckt, 63, 69, 70 dann auf der Schlussrunde. Irgendwann ist die Luft auch mal raus.
Na gut, das lässt sich reduzieren auf so ein Bogey-Triple zwischen Loch 13 und 15. Das war zwar auch die Gegend, in der Lexi Thompson ja ein bisschen Schwierigkeiten hatte. die ja 12 und 15 im Bogey gespielt hat. Aber drei Bogeys hintereinander waren natürlich dann schon auch erstmal was, was du verkraften musst. Aber auch Jungjun Lee hat sich erholt mit einem Birdie auf der 16. Also praktisch genauso wie wie Lexi Thompson, da waren die dann im Gleichstand, nur hat Lexi dann eben mit dem Eagle an der 18, das Birdie an der 18 von Jungjun Lee, also von Lee Six dann getoppt und insofern ist es ja, also das Lee Six ist da ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt und für Lexi Thompson ist es, glaube ich, so overall gesehen wichtig für die Psyche und für ihr Standing, dass sie das jetzt so heimgebracht hat und sie war so happy und also ich glaube, das gönnen ja auch ganz viele von Herzen und Jungjun Lee ist jetzt Rookie und noch so neu, die wird noch viele andere Turniere gewinnen, könnte ich mir vorstellen. Lexi war jetzt, glaube ich, einfach mal dran.
So kann man es auf jeden Fall auch sehen und ganz gut dran oder ganz gut dabei waren auch die deutschen Damen. Sandra Gahl, beste Deutsche, geteilter 11. 67, 68, 74, okay, gut, Schlusstag, schwierige Bedingungen, frühe Startzeit. Da war wahrscheinlich auch nicht mehr drin.
Ja, und ist aber auch letztendlich dann egal. Ich meine, sie hatte am Schlusstag in Triple Bogey auf der 2. Und das ist dann halt, wirft dich gleich mal zurück um viele Schläge und hat dann nochmal zwei Birdies spielen können, aber musste eben auch zwei Bogies hinnehmen, hat ansonsten den Score gut zusammengehalten. Aber das ist dann halt so ein richtiger Rückschlag und sie hat sich dann letztendlich auf dem Ergebnis, was sie nach dem Triple Bogey an der 2 hatte, dann auch am Schluss eingefunden auf einer minus 4 für den Tag, nicht für den Tag, für die Woche, um Gottes Willen. Und ja, das war dann in Anführungszeichen nur der 11. Platz, aber trotzdem ist Sandra Gahl jetzt noch gar nicht so lange wieder im durchgehenden Turniergeschehen mit drin. Ich finde, das war eine sehr gute Performance und sie hat damit ja Caroline Masson überholt, die den geteilten 26. Platz gemacht hat, die ja in den vergangenen Turnierwochen da eigentlich immer ein bisschen besser noch platziert war und vor allen Dingen auch vor Sandra Gahl platziert war und die jetzt da aber mit der 73 am zweiten Tag eben auch jetzt nicht so richtig Zugriff hatte. Mhm. Trotzdem finde ich das toll, dass wir geteilten 11., geteilten 26. haben bei den beiden besten Damen, die wir da haben und ja auch noch die zwei anderen deutschen Damen auch im Cut.
Genau, Sophia Popov geteilte 51. 75 zum Abschluss, da wird sie sicherlich nicht so gerne drüber nachdenken, aber immerhin im Preisgeld $5,500 gab es dafür und Isi Gabsa als geteilte 68. mit einer 76 am Schlusstag und $3,663 dann am Ende auch noch belohnt, also Preisgeld-Cut geschafft. Das lässt sich doch insgesamt sehen. Soweit zur LPGA-Tour, Desiree, und ein Punkt, den haben wir am Anfang schon angerissen, über den wir auch kurz noch sprechen müssen. Wir werden ihn noch weiter ausführen in einer eigenen Sendung. Thomas Björn, der hat ein Buch geschrieben über, ja, im weiteren Sinne die mentalen Anforderungen des Golfspiels und das, was der Golfsport letztlich auch mit dir machen kann und was es auch mit ihm gemacht, was er auch mit ihm gemacht hat, ihn nämlich zwischenzeitlich in seiner Karriere in Depressionen gestürzt.
Ganz genau. Und was das Buch noch interessanter macht, als wenn das jetzt einfach nur so eine Art Biografie von Thomas Björn wäre, ist, dass er letztendlich relativ viel auch noch an Informationen auch von anderen Tourspielern beisteuern kann und dass er natürlich auch Einblicke hat, dass es bei anderen Spielern auch nicht so läuft, dass er auch ein bisschen was über jetzt Leute wie zum Beispiel Henrik Stenson oder auch Tommy Fleetwood erzählen kann. Es gibt ja sehr, sehr viele Kollegen, die da einfach immer wieder mal Tiefen durchlaufen und das Turniergeschehen im Golf ist einfach ein hartes Parkett und das da denken wir immer, ja, die haben ja das schönste Leben und reisen da rum, die haben aber natürlich auch wahnsinnig Druck und müssen ihren Lebensunterhalt da auch verdienen. Und Thomas Björn skizziert anhand seiner eigenen Geschichte, die er sehr, sehr offen behandelt, was ich sehr toll finde, dann letztendlich auch so allgemeine Sportsyndrome oder einfach dieses Burnout oder diese Depressionen im Sport. Da geht es gar nicht zwingend um Golf jetzt. Ich glaube, das kann man auch allgemeiner anwenden. Insofern denke ich, das ist ein Buch, was auf jeden Fall lesenswert ist. Und was tiefe Einblicke gibt in das Leben eines Tourspielers, in dem Fall jetzt ein Golfspieler, aber da gibt's wirklich interessante Einsichten und das ist auch sehr, sehr gut geschrieben und ja, also ich glaube, es ist wert, dass wir uns da mal ausführlich drüber unterhalten.
Wir werden dieses Buch auf jeden Fall genau lesen, euch mit den Informationen aus dem Buch versorgen und eine eigene Sendung über dieses Thema dann auch noch in den nächsten Wochen hier an den Start bringen bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Da werden wir uns dann auch noch Expertise noch von außen dazu holen und euch dann rundumfassend um dieses Thema dann informieren. Das war's für heute, für den Pfingstmontag. Vielen Dank fürs Zuhören hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Wenn ihr Zeit habt, klickt euch gerne durch unser Angebot. Wir haben ja zwar auch Golf, vor allem sehr viel Golf, aber auch natürlich noch jede Menge anderer Podcasts. Hört euch mal ein bisschen querbeet durch und gebt uns auch gerne Feedback. Die Wege zum Feedback, die stehen in den Shownotes zu dieser Nur-Golf-Ausgabe. Ansonsten bleibt uns gewogen in den nächsten Wochen. Wir melden uns natürlich auch zur US Open dann ausführlich wieder in dieser Woche. Ich sage vielen Dank an euch fürs Zuhören und natürlich an Desiree für die Expertise.
Gerne.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.